Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast AI or Die. Und ich habe wieder den Frank bei mir und ich habe gesagt, Mensch, Thema, du bist doch viel bei Versicherungen unterwegs. Was sind denn so deren Herausforderungen? Was machen die gerade? Ich selber war früher auch viel bei der Versicherung aktiv und habe viel gemacht, weil die natürlich immer sehr zahlenaffin waren und deswegen ihren Laden auch gerne über Dashboards gesteuert haben. Vor allen Dingen bei der Gotha in Köln war ich sehr viel. Grüße gehen raus. Die haben auch ein ganz tolles Change Management Team, haben ein ganz geiles Data Team, das sich darum kümmert, dass wirklich schon seit Jahren hinweg in die Organisation einzutragen, aber es geht gar nicht um die Gotha, es geht nämlich heute um Frank, aber die Grüße wollte ich nochmal gerade loswerden. Moin Frank, na, wie sieht's aus?
Hallo Andreas, ja, sehr gut. Ich freue mich, dass wir uns wieder treffen hier. Und letzter Podcast hat ja schon ganz gute Resonanz gehabt, mir hat's viel Spaß gemacht. Etwas generalistischer zum Einstieg und heute werden wir, glaube ich, ein bisschen konkreter.
Genau. Also man hat, glaube ich, mal für die Leute, die es nicht gehört haben, da habt ihr mal so eine Historie kennengelernt, wie es ist, wenn man sich so über lange Zeitraum als Unternehmensberater tummelt im Data-Business. Da hatten wir interessante Geschichten. Ich habe auch super Resonanz gekriegt, weil einige Leute kannten dich gar nicht, haben das aber total gefeiert, weil sie es nachfühlen konnten. Aber wie gesagt, das ist die letzte Folge. Jetzt haben wir ja die jetzige Folge. Versicherung. Ja. Data-driven müssen sie eh sein. Das Geschäftsmodell ist data-driven. Das Geschäftsmodell ist aufgebaut auf, hey, ich arbeite mit Wahrscheinlichkeiten, die dann für mich sprechen und die Bank gewinnt und tarne das dann, als wäre ich der Beste. Nein, Versicherungen sind wichtig. Ihr wisst, was ich meine. Aber was sagst du, was sind die Herausforderungen gerade jetzt im Zeitalter der KI, sagt man ja immer so, ne, die Herausforderungen für Versicherer?
Es gibt für Versicherer immer extreme Herausforderungen. Eine der größten Herausforderungen in den letzten Jahren war eigentlich die starke Regulierung. Ja, dass es als systemrelevanter Bereich identifiziert wurde nach der Finanzkrise und mit Solvency II und diversen Verordnungen wurden ja enorme Anforderungen an die Transparenz über die gesamten versicherungstechnischen Prozesse, Ergebnisse angesetzt. Einmal von der BaFin, aber auch von Europa generell verordnet. Und diese Herausforderung tatsächlich zu erfüllen, da wurden in vor Solvency II wurden Quarterly Reportings verlangt. Ja, und ich weiß, da saßen wir mit den Versicherungsexperten zusammen und die sagten, die wollen Zahlen von uns wissen, die haben wir noch nie erhoben. Wir wissen überhaupt noch nicht mal, wo wir diese Informationen herholen sollen. Und das wird hier so getan, als wenn das alles standardmäßig wäre. Und ist halt ein Thema, was von groß bis klein alle verfolgt, weil du bist ein Versicherungsunternehmen und du wirst allen Regulatorien unterworfen. Ja, also nehmen wir die HUK als HUK Coburg als große Versicherung in Deutschland oder nehmen wir eine ganz kleine Krankenzusatzversicherung wie die Vigo. Alle müssen sich diesen Regulatorien unterwerfen und das stellt einige vor größeren Herausforderungen, ja.
Ja, ich habe das natürlich, du hast es angesprochen, die Finanzkrise, ne, ist ja auch, überleg mal, wie lange es schon her ist, wir haben bald 20 Jahre. Ja. Aber ja, ich habe es auch gesehen, im Bankensektor hat es die Leute ja auch extrem getroffen. Ich habe das aber immer so für mich als junger, unerfahrener Consultant auch als Chance gesehen, wie du gesagt hast, auch mal Daten zu erheben, die man gar nicht hatte. Also auf der einen Seite Herausforderung, ey, wir müssen das mal machen, aber dass diese frühzeitige Forderung nach Datendurchgängigkeit, Data Lineage und so, dann auch kam Nachvollziehbarkeit, ist ja auch heute eine Riesenchance. Also wer früh angefangen hat, hat natürlich jetzt auch mal den Keller aufgeräumt und hat da so gesagt, hey, jetzt habe ich ein paar Regale drin stehen, jetzt kann ich darauf aus auch ein schönes Haus ausstatten. Und deswegen finde ich, das ist immer so, hört sich so an, als will irgendwo käme etwas, was total schlecht ist. Es hat aber auch Chancen gemacht, aber im ersten Moment waren das natürlich krasse Herausforderungen damals, ne? Also Wahnsinn.
Ja, also das böse Wort der Transparenz, ja, ist ja bei einigen Leuten gar nicht so beliebt.
Ja.
Ich persönlich halte das für extrem wichtig, weil ich ja nur dann steuern kann, wir hatten es, glaube ich, beim letzten Mal schon, wenn ich auch wirklich weiß, was passiert. Ja, ich muss also erstmal verstehen, was bei mir genau abläuft. Und ja, da sind die Versicherungen schon hochgradig professionalisiert. Ja, also wenn ich, sag mal, die ganze Schadenabwicklung mir anschaue, dann sind die Prozesse extrem durchgängig. Wir reden hier von Dunkelverarbeitung, sprich, wir haben Prozesse, in denen eigentlich niemand mehr reinschaut, ja, deswegen dunkel. Es muss niemand mehr manuell eingreifen. Die Schadenmeldungen werden aufgenommen, die werden digital eingegeben, die werden entsprechend analysiert, bewertet und bewilligt. Und wenn sie bestimmten Voraussetzungen, wenn die erfüllt sind, dann musst du nicht mehr manuell eingreifen. Das ist natürlich sehr spartenabhängig. Ja? Und wir kommen gleich nochmal auf die wichtige Größe Versicherungssparte, Versicherungszweig. Denn es gibt Lebensversicherungen, ja, es gibt Krankenversicherungen, es gibt die klassischen Schadenversicherungen. Und in dem Umfeld gibt es natürlich völlig unterschiedliche Prozesse. Ne? Im Leben- und Krankenversicherungsbereich sprechen wir auch nicht von Schäden, glücklicherweise, sondern von Leistungen, ja, die abgerechnet werden. Und ja, da gibt es unglaublich viele Tarife zu berücksichtigen, unheimlich viele Klauseln, Spezialaspekte, bis hin zur Mopedversicherung und ähnlichen, ja, die wieder ganz besondere Voraussetzungen haben. Und das alles musst du halt, muss das System dann, müssen die digitalen Systeme auch beherrschen, verstehen, identifizieren können. Und das ist sehr spannend. Und wenn man sich dann die Versicherungstechnik anschaut, ja, die Versicherungsmathematik, die sogenannte Produktion, die Tarife im Prinzip erstellen, da sitzen natürlich die Aktuare dahinter, die das Ganze bewerten, anmelden müssen. Und da gibt es auch einen Trend dazu, dass man immer stärker sich abstimmt, ja, dass man nicht mehr nur den Tarif in Richtung Versicherungsmathematik bewertet, sondern auch in Abwickelbarkeit. Ja, also ich kann einen Tarif auch so gestalten, dass er überhaupt dunkel verarbeitbar ist. Wenn ich aber bestimmte Dinge dort hineinschreibe, dann bin ich manchmal gezwungen, manuell einzugreifen. Und insofern ist es schon sehr früh eigentlich zu betrachten, dass ich schon wie ich den Tarif gestalte, ich später auch eine möglichst kosteneffiziente Abwicklung realisieren kann.
Ja, das finde ich spannend. Du hast gerade angesprochen, der hat das, wenn ich es richtig rausgehört habe, ja bei der Hook dann auch, sag ich mal, getan. Und du, man hört es ja raus, du bist schon tief drin. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du da als IT-Beratung nur reinkommst und euer ganzes Team, sondern wir hatten es beim letzten Mal auch prozessual, muss das unbedingt auch gedacht werden. Und da sieht man, du brauchst auch den Business Impact, du musst den Kunden verstehen, du musst die Versicherung machen. Magst du mir sagen, also richtig, ne? Hook ist wahrscheinlich Kunde, deswegen hast du es auch als Beispiel gebracht. Genau. Erzähl mal ein bisschen, was machen die so, was tun die so im Speziellen, was macht ihr mit denen?
Ja, also erstmal ist die Hook der größte deutsche Kraftfahrzeugversicherer. Die Hook Coburg ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, was bedeutet, dass du eben keine Kapitalgesellschaft bist, du bist nicht an der Börse, bist du ein Verein und wenn du eine Versicherung abschließt bei der Hook Coburg, dann bist du Mitglied in diesem Verein. Ja, ja. So. Und nicht nur Kunde, sondern Vereinsmitglied. Und dieser Vereinslogik geschuldet ist auch eine bestimmte Vereinslogik hinterlegt. Das heißt, die Mitglieder, es ist nicht so sehr auf Gewinnoptimierung und Gewinnmaximierung ausgerichtet, sondern das, was an Überschüssen erwirtschaftet wird, geht in die Tarife rein und wird dann am Ende auch wieder in die Preise zurückgegeben an die Mitglieder, so dass das auch so ein bisschen der Grund ist, warum die Hook in der Regel sehr günstig ist. Ja, dann war die Hook Vorreiter im Bereich der Schaden-Online-Versicherung, ja, die Hook 24 ist ein komplett digitalisierter Prozess, um möglichst wenig manuelle Prozesse dort zu haben. Du versicherst dich dort direkt und kannst dort deine Schäden einreichen und deine Schadenmeldungen und deine Policen sehen und so weiter und so fort. Das heißt, da sind die sehr, sehr professionalisiert. Und das führt auch dazu, dass sie eben in der Regel sehr günstig sind. Ja, und das ist so ein bisschen die Logik dahinter. Man versucht wirklich, die attraktivsten Tarife anzubieten. Und das ist gerade jetzt im letzten Jahr, ich habe die Ergebnisse gesehen, und die Hook ist in jedem Versicherungszweig gewachsen. Was mich persönlich überrascht hat, weil wir wissen ja alle, dass die Kfz-Neuzulassungen eigentlich eher zurückgehen. Das heißt, man hat an der Stelle tatsächlich den Wettbewerb offensichtlich Versicherte abnehmen können, ja, überzeugen können, zur Hook zu wechseln. Dazu gibt es immer ein gewisses Transferfenster, einen gewissen Zeitraum. Und dieser Zeitraum ist für alle Versicherungen extrem kritisch und wichtig. Da darf dann auch nichts an den IT-Systemen mehr gemacht werden. Das ist eine Freeze-Phase, wo wirklich alles stillsteht. Weil dieses Geschäft darf man sich nicht entgehen lassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Hook, wir haben dort mit IBM und TM1 angefangen, ich glaube 2011. Ja, das ist schon eine sehr langjährige Beziehung. Und ich bin damals von IBM angesprochen worden, weil dort im Controlling eine Nachfrage war. Und dann haben wir dort TM1, also damals IBM Planning Analytics hieß noch TM1, eingeführt. Und wir waren Partner dort und haben die Einführung übernommen. Und es hat sich extrem dort verbreitet. Also wenn ich heute von der Hook spreche, dann spreche ich von, ich glaube, 15, 16 Projekten, die wir dort gemacht haben, in den unterschiedlichsten Bereichen. Und das zeigt mir wieder, wie flexibel diese Technologie ist, weil ich sowohl von den Solvency-Projekten über die gesamte Kundensteuerung, das ganze Postcode-Prinzip Lösungen entwickelt habe im Controlling, im risiko- und wertorientierten Controlling. Aber eben auch einen ganz besonderen Bereich, auf den ich gerne heute noch ein bisschen tiefer eingehen möchte, nämlich die sogenannte Kostenumlage, Kostenverteilung. Das war das größte Projekt, was wir hatten. Und das war, ich sag mal, deswegen besonders, weil es komplett den Rechnungsabschluss geht, also den Jahresabschluss betrifft. Und ja, da würde ich gerne noch ein bisschen tiefer eingehen, weil das sind wirklich spezielle Herausforderungen, die nur die Versicherungsbranche hat. Die haben nämlich eine eigene Rechnungslegungsvorschrift, die sogenannte RechFersV. Und was das Spannende an der RechFersV ist, dass dort die Versicherungen belegen müssen, wie gut sind sie eigentlich mit den Mitteln, mit den Beiträgen der Versicherten umgegangen. Weil wenn du eine Prämie zahlst für deine Versicherung, dann zahlst du die ja, um abgesichert zu sein in einem Schadensfall. Das heißt, in der Prämie steckt ein Schadenregulierungsanteil und ein Anteil, den die Versicherung natürlich braucht, um ihre Kosten zu decken. Ja, das ist ein Apparat mit Verwaltung, mit Vertrieb, mit Marketing und so weiter und so fort. Und die RechFersV legt jetzt fest, dass du diese Aufwände separiert nach Funktionsbereichen auch darstellst. Und da ist eben die Herausforderung, ein großer Konzern, ja, die Hook hat einige, ich weiß gar nicht wie viel aktuell, aber ich würde mal sagen so 40, 50 Gesellschaften, die teilweise Versicherungsunternehmen sind, teilweise Nichtversicherungsunternehmen. Und die Nichtversicherungsunternehmen werden nach HGB oder IFRS abgeschlossen, die Versicherungsunternehmen nach RechFersV. Und jetzt musst du diese Leistungsbestandteile rausrechnen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, muss ich immer sagen, okay, wie viel Vertriebsaufwand hatte ich, wie viel Marketingaufwand hatte ich, wie viel für die Verwaltung? Und das muss ich aber, zum Beispiel, wenn du die IT-Kosten nimmst, dann hast du die IT-Kosten ja generell. Du stellst Server bereit, du stellst irgendwelche Cloud-Kosten bereit. Und die kannst du nicht immer als Primärkosten direkt jemandem zuordnen. Und diese klassische Kostenumlagelogik, die ja schon Milerowitz in den 70ern mit dem, ich glaube, siebenstufigen Prinzip umgelegt hat. Ja, das ist also auch in der Klasse in Betriebswirtschaft ist das ein Thema. Wir machen das auch bei der United Internet schon sehr, sehr lange. Aber in der Versicherungsbranche musst du immer die Kostenart halt mitnehmen. Ja? Mhm. Bei jeder Umlage musst du sagen, okay, waren es jetzt Verwaltungskosten, waren es Marketingkosten oder so. Und jetzt denkt man, ja, dafür gibt es doch ein ERP-System. Ne? Das macht doch SAP von selbst. Und das ist das Lustige, dass SAP es eben nicht, diese Kostenart nicht mit übernimmt nach der Umlage. Das heißt, das wird irgendwo gesammelt auf einem Sekundärkostenart. Da gibt es eine bestimmte Wertart für, Wertarttyp. Und dann kannst du es nicht mehr zurückverfolgen, wenn es einmal umgelegt wurde. Und die Hook hat damals, sie haben sehr lange auf der AS400 Eigenentwicklungen betrieben. Und 2015, 2016 wurde ein großes Projekt losgetreten, FICO auf SAP umzustellen. Und da war man sehr überrascht, dass das nicht geht. Und jetzt waren wir gerade da und dann haben wir gesagt, ja, wir machen das Thema Umlage schon sehr lange. Und wir können das mit TM1 machen. Und jetzt war da aber die besondere Herausforderung, dass diese Umlage nicht ein Controlling-Instrument ist, was normalerweise so ist. Und da interessiert es keinen Wirtschaftsprüfer, wie ich die Kosten jetzt verteile. Hier in diesem Fall ist es aber eben für den Abschluss, Jahresabschluss relevant. Das heißt, der Wirtschaftsprüfer muss das alles testieren, genehmigen. Und deswegen haben wir jetzt hier TM1 tatsächlich als Lösung eingeführt, die offiziell den Charakter eines Nebenbuchs hat und somit auch komplett vom Wirtschaftsprüfer, das war in dem Fall die KPMG, testiert werden musste. Also mussten wir nochmal nachweisen, dass wir alle Journale, alle Nachweispflichten hier durchführen können. Ja, und das war anspruchsvoll. Mir aber wieder gezeigt, wie flexibel das System ist. Ja, und wenn du dir mal die Technologie so vorstellst, was sind die so die Details? Ja, also klassisch legt man Kosten um, man hat Hilfskostenstellen. Ja, die IT ist eine Hilfskostenstelle, Facility Management ist eine Hilfskostenstelle. Kosten werden dort gesammelt, meistens in mehreren Iterationsschritten, weil auch das Facility Management wieder IT Aufwände hat, die dann erst in der ersten Stufe verteilt werden müssen und dann werden die gesammelt, bis sich alle entlastet haben. Und dann wird auf die Endkostenstellen geschrieben. So, jetzt nehme ich also auch noch die Kostenart mit. Und jetzt ist der nächste wichtige Schritt. Jeder Versicherungszweig, also wir haben vorhin gesprochen, Lebensversicherung, Krankenversicherung, Haftpflicht, Unfall, Schaden, Rechtsschutz, muss individuell ausgewiesen werden. Das heißt, ich muss jetzt sagen, in der IT, wie viel habe ich denn für die Lebensversicherung geleistet? Wie viel für Rechtsschutz? Und das geht manchmal auch nicht so einfach, ja, weil ich nicht immer alles direkt zuordnen kann. Also bedient man sich sogenannter Verteilungsschlüssel, Verrechnungsschlüssel. Und davon gibt es zum Beispiel bei der Hook, aber wir haben dieses System auch bei der Nürnberger eingeführt. Dazu bedient man sich dann sogenannter Verrechnungsschlüssel und die Hook und die Nürnberger haben über 100 Schlüssel, die herangezogen werden. Jeder Schlüssel muss so hinterlegt sein, dass er vom Wirtschaftsprüfer nachvollzogen werden kann, weil es gilt das Verursachungsprinzip. Ganz wichtiger Ansatz, Verursachungsprinzip, wer hat welche Kosten verursacht? So, und das ist jetzt nicht nur für einen Jahresabschluss wichtig, sondern auch für einen Quartalsabschluss. Man möchte es auch untermonatlich vielleicht sehen. Und wenn sich Strukturen ändern, dann müssen auch die Verteilungen geändert werden. Manchmal möchte ich auch vorher wissen, wie sich eine Verteilung ändert. bevor ich Strukturänderungen mache, weil ich kann dann mal ganz schnell einen Versicherungszweig auch sehr, sehr schlecht rechnen. Und das ist die Kunst, dass man jetzt hier mit TM1 ein System hat, wo ich die Schlüssel tatsächlich einmal verproben kann und auch gleichzeitig historisieren kann. Bedeutet, ich habe immer eine Nachweispflicht, eine Stetigkeitspflicht, ja, das will der Wirtschaftsprüfer nachvollziehen können. Und ja, das sind die Herausforderungen, die wir mit Planning Analytics hier realisieren konnten. Und das System ist halt wahnsinnig schnell. Es verteilt zur Echtzeit. Und da sind wir jetzt bei der Hook über 10 Jahre mit unterwegs. Es funktioniert nach wie vor einwandfrei. Und wir sind jetzt auch gerade dabei, es bei der Nürnberger nochmal auszurollen. Wir haben die ersten Ist-Abschlüsse gemacht. Jetzt wird das Ganze noch in Forecast und Plan umgesetzt. Und das ist eine Herausforderung, weil es mit unglaublich vielen Daten und unglaublich vielen Werten sind. Also das Datenmodell geht Planning Analytics in In-Memory-Datenbank. Und da reden wir von mal eben 200, 300 Gigabyte RAM, die so ein System dann auch beanspruchen kann.
Jetzt heißt es ja oft, TM1 ist Excel auf Steroiden. So, weil es von der Bedienfreundlichkeit, von jeder kann schnell was machen, ich kann selber kurz Hand anlegen und so weiter und so fort. Wie sieht es denn im ganzen Bereich der Governance jetzt aus? Du redest von so Wörtern wie ausrollen. Du sagst, ja, das kann dann da technisch gemacht werden, das funktioniert in Memory-Datenbank, da haben wir richtig Speed drauf. Also Technik scheint ja TM1, gestandenes Produkt, IBM, seit Jahren, also jedes größere Unternehmen hat das ja auch irgendwo im Einsatz. So. Und wie ist da jetzt die Governance? Also wer verantwortet das in meiner Versicherung? Wer sind die Leute, mit denen man redet? Wer macht denn diese Allokation? Wer sagt denn, ich verteile jetzt die Schlüssel? Wer legt denn überhaupt das, was nicht reguliert ist, was aber vielleicht noch interessant sein könnte, auch noch fest? Weil das ist ja nicht nur Selbstzweck für den Wirtschaftsprüfer oder irgendeiner Behörde gerecht zu werden. Es ist ja auch selber unternehmerischer Wert der Daten. Kannst du ein bisschen erzählen, Organisation, Governance, wie kriege ich das dann in so einem Unternehmen denn auch zu laufen? Weil 10 Jahre, stelle ich mir auch vor, da kennt man euch dann ja auch.
Ja, es ist eine spannende Frage, weil BI-technisch bewegen wir uns ja sowieso immer zwischen den Fachabteilungen und der IT-Abteilung. Ja. Und es ist immer die Frage, wer hat jetzt hier den Hut auf und wie organisiert man den Verantwortungsübergang? Du sagst Excel auf Steroiden. Wenn ich von Excel rede, dann rede ich oft von einer Fachabteilung, die irgendeine Excel-Anwendung hat, die ich jetzt datenbankunterstützt machen möchte. Hier sind die Anforderungen jetzt mal eben nochmal deutlich höher. Governance ist wichtig. Ich kann also nicht irgendwie willkürlich irgendwelche Änderungen an der Struktur vornehmen. Ich muss alles belegen. Und wir reden jetzt nicht nur über den Datenfluss, sondern wir reden auch über die Schlüssel, die hinterlegt werden müssen. Ich muss also auch Änderungen in den Schlüsseln nachvollziehen können. Ich brauche einen sogenannten Audit Trail, der mir das nachhält, aber auch die Strukturänderung berücksichtigt. Also eine Kostenstellenstruktur, eine eine Gesellschaftsstruktur, weil auch der Konzern ist ja dynamisch. Und all diese Dinge müssen entsprechend nachgehalten und protokolliert werden. Und das ist bei TM1 lange nicht so einfach gewesen, tatsächlich, weil, wie du schon sagst, es kommt eigentlich aus einer Excel-Logik und so ein bisschen Hands-on-Controlling-Werkzeug. Aufgrund der Anforderungen, der Lösungen, der Use Cases wurden die immer stärker und immer regulatorischer auch. Und da gibt es eben mittlerweile auch sehr mächtige Werkzeuge, das zu protokollieren. TM1 als In-Memory-Datenbank war schon immer in der Lage, die kompletten Dateneingaben zu tracen und in einem Log-File zu hinterlegen. Ich wusste also immer, wer hat was eingegeben und wer hat welchen Wert von wo nach wohin geändert. Aber jetzt kann ich zum Beispiel mit Werkzeugen, die von Cubewise kommen, wie das sogenannte PULSE, kann ich wirklich jede Strukturänderung nachvollziehen. Ich weiß jetzt also, wo wurden Hierarchien angepasst, wo wurden Dimensionen angepasst, welche Cubes wurden manipuliert, verändert. Das ist ein extrem mächtiges Administrationstool. Ich weiß nicht, ob du Tivoli kennst oder HP OpenView. Das waren früher so IT-Administrationswerkzeuge. Und das war oft eine Schwäche, die die Akzeptanz von TM1 in der IT-Abteilung oftmals geschmälert hat. Mit solchen Werkzeugen sind wir jetzt hervorragend unterwegs. Ja, ich kann die Performance monitoren. Ich kann sehen, welche Lastverteilung ich habe. Ich kann den Memory-Bedarf monitoren. Ich kann Trigger setzen. Ich kann damit auch transportieren, also deployen von einem Entwicklungssystem auf ein Testsystem, auf ein Produktivsystem. Alles solche Dinge, die sehr, sehr wichtig sind im Bereich Data Governance.
Das finde ich, ich weiß, was ich so interessant an diesem ganzen Thematik finde, ist, dass wir jetzt auch mal, das ist aber immer, wenn ich in diesem Podcast mit IBM und TM1 spreche, dass die immer eine sehr große Begeisterung für das Tool haben, weil normalerweise ist ja eine Quintessenz, werden wir auch in unserem zukünftigen Podcast nochmal darüber reden, das Tool erscheidet ja selten über den Erfolg. Allerdings muss ich tatsächlich sagen, die Leute, jetzt mal um Lob auszusprechen, auch mal für den Hörsteller, was mir so auffällt ist, TM1 wird halt immer für seine Flexibilität und die Einsatzmöglichkeiten über größere Dinge hinweg gelobt, wenn auf der anderen Seite die Fachlichkeit vorhanden ist. So, das bedeutet, du kannst eigentlich alles Mögliche damit machen, sehr zuverlässig, viel Steuerung. Was mich immer so ein bisschen, ich kenne mich nicht gut aus, aber für mich ist das immer so ein bisschen die Gefahr dann auch, dass Leute, die das nicht so gut können, dann halt auch nicht richtig geguided werden und nicht richtig durchgeführt werden. Das bedeutet, ich wechsle jetzt mit Versicherer. Ich war vorher bei der Hook, Gott behüte, und jetzt gehe ich mal woanders hin, die haben ein anderes Tool. Dann ist ja eine komplett andere Aufgabe auch an meiner Arbeit, selbst wenn ich aus der Fachabteilung komme und wie ich das kenne, weil man sich auf so einer gewissen Logik festgelegt hat. Ich kenne SAP-Häuser auch zu Genüge. Willst du jetzt irgendwas anderes einführen, musst du immer überlegen, SAP-Logik versus andere Logik und Offenheit, ist ja alles ein Riesenthema. Ne? Ich will aber eigentlich darauf hinaus, nach dem Motto, dieses Fantum, ne? Das habt ihr in dieser Community schon krass gemein. Also um das mal herauszustellen, Wenn du einmal IBMler bist, dann hast du auch sehr, sehr groß mit allen Höhen und Tiefen, die dir auch haben. Aber mit der anderen Seite, das bleibt auch immer so bestehen. Und viele Projekte, langfristige Kundenbeziehungen, werden oft mit dem Beratungshaus der IBM und dem Kunden zusammen gemacht. Und das wollte ich jetzt einmal so herausstellen. Und ich sehe schon, du willst schon einsetzen. Also insofern liege ich da richtig mit der Annahme.
Du liegst da völlig richtig. Also ich will ja auch erklären, warum. Wenn du mit IT-Systemen zu tun hast, dann arbeitest du mit Software und Software ist qualitativ immer kritisch. Ja, es ist immer komplex. Ja, die Lösungen sind komplex und du hast immer mit Problemen, Fehlern und so weiter zu tun. Und ein Großteil meiner Aufgaben sind eigentlich Workarounds zu entwickeln. Ja, das ist mein kreativer Teil in meinem Job, wenn ich es mit IT-Systemen zu tun habe. Und TM1 mache ich jetzt seit 1997. So, da habe ich es kennengelernt. Das sind fast 30 Jahre. Ich habe mit TM1 um die 200 Projekte gemacht. In keinem dieser Projekte hat mich TM1 im Stich gelassen. Das ist ein Grund, warum ich so begeistert bin. Sei es, ich habe für ein Kondensatorhersteller, den Scrap berechnen müssen nach einem Polynom vierten Grades.
Ja, sagt mir alles gar nichts, ja.
Ist ja den Ausschuss, ja, wenn du hast ja in einem Katalysator hast du ja Platin verarbeitet, ja. Deswegen sind die sehr, sehr teuer, die Komponenten. Und der Ausschuss, der kostet extrem viel Geld. So. Und die haben jetzt eine Funktion entwickelt, diesen Ausschuss zu berechnen. Und wenn du Mathematik ein bisschen hast, du kannst ja ein Polynom, also das ist so eine quadratische Gleichung, und du kannst dann ein Quadrat nehmen, du kannst Potenz 3 nehmen, Potenz 4 nehmen, und es war halt ein zur Potenz 4 definierter Term. Und diese Ausschussquote haben wir beispielsweise abbilden können, ja. Also etwas aus einer Produktion. Oder jetzt hier ein regulatorischer Bereich wie die Kostenverteilung als Nebenbuch von SAP, ja. Oder wir machen natürlich extrem viele Vertriebsplanungen. Ich mache Predictive Analytics, wo ich die Daten aus TM1 dann in R übergebe und nach verschiedensten Algorithmen KI unterstützt die Ergebnisse berechnen lasse und wieder zurückspiele. Das heißt, der Einsatzzweck ist riesig. Ich will nicht behaupten, dass alles mit Urlaub geht. Ja, es geht bestimmte Dinge sind. Dafür ist die Technologie nicht ideal. Ja, alles, was zum Beispiel irgendwie was mit Grafiken zu tun hat, mit Dokumenten und Ähnlichem. Wir reden hier halt über numerische Daten in der Regel, wenig textuelle Informationen. Aber das, was du mit dieser Dimensionsstruktur, mit dieser Dimensionslogik machen kannst, ist halt besonders. Und die Rechenengine, ja, die sogenannten Rules, die sind unglaublich schnell. Und das gibt einem die Möglichkeit, auch mal zu simulieren. Ja. Wir haben bei einer Energiegesellschaft, die haben für dieses Umlagenthema, haben die immer 2 Tage lang das SAP rechnen lassen müssen. Und der Vorstand sagte, ja, was ist denn jetzt, wenn wir hier jetzt was ändern? Ich dachte, ja, können wir Ihnen dann nächste Woche sagen. Ne? Und mit Thema 1 machst du es direkt. Das ist halt... Ja, da kannst du anfangen, kreativ zu werden, auch als Geschäftsleitung, um mal Sensitivitäten auszuprobieren. All das, was man so im Controlling gelernt hat, ist halt on the fly da, kann ich als Szenario abspeichern, ich kann es in der Sandbox bearbeiten, ohne dass jemand das mitkriegt. Und ich glaube, das ist so ein Mittenaspekt, warum wir so begeistert sind, ja.
So, das waren noch schöne Worte. Ein Lobgesang auf die IBM muss auch gemacht werden. Also insofern, wir haben viel gelernt heute über die Herausforderung der Versicherer. Wir haben wieder es geschafft, glaube ich, zwischen der Fachlichkeit und auch der Technik heute den Spagat zu kriegen. Was ich sehr spannend fand, war ja auch nochmal dieses Mitgliedersystem, was wir auch vom ADAC zum Beispiel her kennen und dass ja die Leute auch dann immer das Geld wieder ausgeben müssen beziehungsweise auf die Prämien zusammen zurückführen müssen und dadurch wieder andere Herausforderungen kommen, was mit mächtigen Tools dann halt auch abbildbar ist. Ansonsten, da würde ich auch bei Gelegenheit immer mal wieder drauf zurückkommen und tiefer eintauchen, weil ich weiß, das ist ein konkreter Fall, der sehr viele Versicherer und auch darüber hinaus. Kostenumverteilung ist halt immer ein Thema und ist immer schwer zu lösen. Wenn ihr da Fragen zu habt, Dinge habt etc., fragt am besten nicht mich, weil ich kann euch vielleicht sagen, wie man Dashboard visualisiert. Aber ihr könnt da gerne auf Frank mal zugehen, Austausch machen, darüber reden, wie das geht und so weiter. Aber wie das gute alte Tradition ist in diesem Podcast, Frank, du darfst sagen, was du möchtest. Du kannst tun und lassen, was du willst in diesem Podcast. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist vielen Dank für die Einladung.
Ja, also erstmal muss ich sagen, das Thema Versicherung ist für uns hochaktuell. Ist eine sogar Zielgruppe, wo wir eben unsere Leistungen anbieten. Wir sind deswegen auch mit der IBM zusammen auf der Insha Next in Köln. Und jeder, der sich dafür interessiert, was wir mit TM1 dort im Versicherungsumfeld machen und leisten, kann uns gerne besuchen. Wir werden entsprechend Informationen mit in den Kommentar oder in den Informationsbereich im Podcast oder auch in dem YouTube-Channel hinterlegen. Und ja, wir haben natürlich auch eine entsprechende Informationsseite auf unserer Homepage. Kommt einfach drauf. Ihr könnt auch direkt in den Kommentaren nachfragen. Ja, ich mag es, wenn wir direkt miteinander chatten und wenn dort irgendwelche Fragen sind. Gerne über den Kanal erstmal teilen und wir kommen dann sicherlich auch über Direct-Mails oder so in Kontakt. Ich tausche mich sehr, sehr gerne aus. Mich interessieren natürlich auch die Erfahrungen der anderen, wie sie das mit anderen Systemen lösen. Und ich bin sehr, sehr interessiert an einem Austausch an der Stelle.
Hervorragend. Die Community lebt in dem Sinne. Ciao.
Ciao.